Predigten und Seminare vom Pfingstjugendtreffen Aidlingen, einer Veranstaltung des Diakonissenmutterhauses Aidlingen.
Ja, erstmals einen wunderschönen guten Nachmittag nochmal, wie ich schon gesagt habe. Freut mich, hier zu sein, und es ist ein Privileg, hier zu stehen und vor euch zu sprechen und zu erzählen, was Jesus in meinem Leben getan hat. Und zuerst werde ich euch auf eine Reise mitnehmen, so in meine Vergangenheit, was ich früher gelebt habe, wie ich früher war. Ihr seid alles ziemlich junge Menschen, wie ich sehe, und ich weiß auch, wie das ist. Ich kenne auch viele gläubige junge Menschen, die mit Dingen kämpfen, die ich damals eigentlich gemacht habe, und dazu kann ich euch einiges erzählen. Wir starten mit einem kleinen Filmbeitrag, der ist aus dem Jahr 2003. Das war in meiner Karriere eigentlich so der Höhepunkt. Damals verdiente ich sehr viel Geld. Mit sehr viel Geld meine ich einige hunderttausend Euro im Monat. Und war so am Zenit meines Erfolgs, und trotzdem habe ich mich nicht glücklich gefühlt. Aber jetzt mal, was ich gemacht habe, was der Disco-König im Jahr 2003 so von sich gab, in diesem kleinen Beitrag aus unseren Sendern in Österreich. Das war ein Wirtschaftsbeitrag im Magazin Eco auf ORF, und das zeige ich euch mal kurz.
Jung, ohne Sorgen, feiern, Open End. Tausende Unterhaltungswütige stürmen die Tanzfläche der Diskothek Nachtschicht. Die Erlebnisclubs in Wien, St. Pölten, Linz, Wels, Salzburg und Graz basieren auf dem gleichen Prinzip.
Andrea Schutte hat selbst als DJ begonnen. Mit Enthusiasmus und Herz schaffte er es, finanzkräftige Sponsoren für die Realisierung seiner Idee zu gewinnen.
Da war ein junger Mann, der hat eine Idee gehabt. Der hat zu mir gesagt, gib mir einen Saal und ich fülle ihn dir.
Mittlerweile muss Schutte die Getränkeindustrie nicht mehr zum Investieren in seine Kette überzeugen. Die Firmen haben inzwischen den Werbewert und die Möglichkeiten der Nachtschicht entdeckt. Produkteinführungen sind durch diese Plattform erleichtert worden.
Eine weitere Einnahmequelle und damit ein weiterer Baustein zu Schuttes Erfolg ist die Kooperation mit der Plattenindustrie. Nach jeder Großveranstaltung wird eine Compilation-CD auf den Markt gebracht. Die Verkaufszahlen sind bei Preisen von 20 Euro rekordverdächtig.
Auch Österreichs Popstar Nummer 1, DJ Ötzi, hat in der Nachtschicht begonnen und hier sein Verständnis für Musik und Entertainment entwickelt.
Die Geschichte ist so, dass ja jeder irgendwo eine gewisse Vergangenheit hat. Und gerade auf die Vergangenheit Nachtschicht kann ich eigentlich schon im Großen und Ganzen stolz sein, weil ja ich damals ja 4-5 Jahre als Disc-Jockey da gearbeitet habe und da den Chef auch richtig kennengelernt habe. Und der Chef ist ein Freund damals zu mir geworden und ist mittlerweile immer noch ein Freund von mir. Und ich glaube, das verbindet uns ja, weil eigentlich bin ich ja wirklich von unten aufgekommen, genauso wie der Chef, der was da die Nachtschicht aufgebaut hat.
DJ Ötzi ist nur einer von zahlreichen Promis, die in der Nachtschicht feiern. Ein weiteres Erfolgsgeheimnis der Erlebnisclubs. Auch der neue österreichische Fußballmeister Austria Wien hat das Ambiente der Nachtschicht für eine seiner Meisterfeiern ausgewählt.
Würdiger Meister muss auch in einem würdigen Lokal feiern, und genau das, aus dem Grund sind wir da hergekommen. Und es wird sicherlich noch ein toller Abend heute werden.
Über 400 Mitarbeiter beschäftigt Andreas Schutte österreichweit. Sie garantieren den Besuchern einen gelungenen Abend. Schutte versucht durch perfekte Organisation und einen besonderen Verhaltenskodex mit seinen Mitarbeitern das schlechte Image von Diskotheken aufzumöbeln. Der Oberösterreicher hat noch große Pläne. Nach seiner ersten Auslandsdisco in Johannesburg sind weitere Vergnügungstempel in Marbella und in Holland geplant.
Ja, das war ein kurzer Beitrag, wo ihr seht, was ich früher gemacht habe, damit man sich ein bisschen ein Bild machen kann. Das erklärt mehr als 1000 Worte. In dieser Zeit lebte ich natürlich genau dieses Leben. Es war in der Nacht. Ich war praktisch ein absoluter Nachtmensch. Ich wollte auch in der Nacht leben. Es machte mir Spaß. Und ich lebte das eigentlich, was ich so als Kind mitbekommen habe. Bei mir war das schon sehr früh, dass ich das Umfeld, was mich prägte, das war eigentlich Partyleben pur. Es gab nichts anderes. Also ich habe keine wirklichen Werte vermittelt bekommen, sondern es war einfach Ehebruch an der Tagesordnung, es waren Partys an der Tagesordnung, und es war Mädchen aufreißen an der Tagesordnung. Und genau das, meine Oma hat mal einen Spruch gesagt, sage mir, mit wem du gehst und ich sage dir, wer du bist. Und dieser Spruch hat sich bewahrheitet in meinem ganzen Leben. Es war einfach die Umgebung, wo du bist, wo du aufwächst, prägt dich auch. Ja? Und das war einfach dann dieses, was mich geprägt hat, dieses ganze Partyleben. Und dann sah ich noch mit jungen Jahren so, das war, glaube so mit 17, 18 ist der Film Cocktail rausgekommen mit Tom Cruise. Und dann sah ich die Burschen hinter der Bar, wie sie geigen, wie sie da die Mädels vorne praktisch an der Bar sich anstellen. Und dann dachte ich mir, ja, das ist es, das will ich leben. Das ist das wahre Leben, das habe ich auch so gesehen. Und so bin ich dann auch in diese Diskothekenbranche reingekommen. Aber was ein ganz großer Grund war, mit dazu, war ein Minderwert. Als Kind, wir sind ärmlich aufgewachsen, hatten nicht viel, die anderen hatten schon tolle Kleider, tolle Räder, tolle Häuser. Ich war relativ ärmlich, war damals bei uns zum Beispiel, wir hatten kein Bad, ja, unser WC war draußen im Freien, war ein Plumpsklo und die Kleider waren von bei uns heißt Rotkreuz, ich weiß nicht, wie es in Deutschland heißt, das hast du halt geschenkt bekommen. Und natürlich merkten das die anderen Kinder, dass das nicht neu war. Für mich war es ja toll, aber die anderen Kinder sagten, hey, was ist das für ein Lappen? Ja, und sie lachten mich aus und das hat einen Minderwert in mir erzeugt. Und jetzt wollte ich immer wer sein. Ich wollte einfach was gelten und ich wollte einfach in der Welt draußen erfolgreich sein. Und sah natürlich dann andere, die tolle Autos fahren, wo die Leute aufgesehen haben. Und das war für mich ein richtiger Antrieb, einfach was zu schaffen. Ich wollte einfach was schaffen und ich machte das mit voller Leidenschaft und mit vollem Herzen damals, mit der vollen Überzeugung, dass das was Gutes ist und was Richtiges ist. Ihr habt in diesem Beitrag gehört, dass ich sagte, dass der Reporter da sagte, ich wollte das Image der Diskotheken aufmöbeln, ja, ich wollte dem Ganzen ein gutes Image verleihen. Was ich aber wirklich gemacht habe, war Saufaktionen mit 50 Cent, wo die Leute reihenweise sich übergaben am Parkplatz draußen und kotzten und das machte ich alles, um die Taschen zu füllen. Ja. Was ich wirklich zu dieser Zeit machte, war Ehebruch, ich betrog und ich log auf Strich und Faden, dass es Ärger gar nicht mehr geht. Ja. Also das war die wirkliche Fassade, so quasi nach außen, wenn du jetzt in vielen Interviews oft im Fernsehen hörst, wie sich Leute darstellen und was sie erzählen, was die Wirklichkeit dahinter ist, ist ganz was anderes. Ja. Und all dieses Leben natürlich, ich hatte vorher nichts in meinem Leben und dann verdiente ich viel Geld, das macht was mit dir. Und es hat dann auch begonnen, nicht nur, dass ich moralisch einfach immer weiter absank, sondern du kaufst dir dann tolle Autos, das ist vielleicht das nächste Bild, was wir zeigen können, wo ich den ersten Porsche mir kaufte, den ersten Mercedes mir kaufte, dann die Cabrios und irgendwann standen so viele Autos in meiner Auffahrt bei meiner Villa, dass ich nicht mehr wusste, wo ich sie hinstellen soll. Und dann sagte ich wieder zu meiner Frau, verkauf doch eines. Was war das? Meine Frau hat damals, also meine heutige Frau, wir waren damals noch nicht verheiratet, sie ist von mir auf Strich und Faden betrogen worden. Sie hat sich ein Ventil gesucht, sie hat nach Anerkennung gesucht und Geld war genug da, sie hat sich Autos gekauft, sie hat sich 200 Louis Vuitton-Taschen gekauft, sie ist in den besten Boutiquen einkaufen gegangen, weil das war mir egal, ich gab ihr Geld und ich hatte meine Ruhe, ich konnte mein Leben leben. Also eigentlich eine Katastrophe. Und zu diesem Zeitpunkt wusste man das aber nicht. Wir kannten es nicht besser und wir wussten es auch nicht besser. Wir glaubten, so ist das Leben, ich betrüge halt meine Frau, aber es wurde immer ärger, weil irgendwann war dann halt normaler Betrug nicht mehr möglich, sondern ich betrog sie halt mit ihrer besten Freundin, genau mit der, die sagte, mit dem Andi würde ich mir nie was anfangen. Das war natürlich schon wieder dieser Killerinstinkt, der dann erweckte und wo ich einfach dachte, das schaue ich mir an, die will ich jetzt auch noch erobern. Und meine Sprüche waren damals, für jede Frau gibt es die richtige Platte, du musst sie nur auflegen und und. Bei mir kann jeder machen, was ich will und so weiter und so fort. Jetzt werden sich viele denken, so ein Kotzbrocken, recht habt ihr. Okay, und dann baut man sich halt, die Autos sind da, dann baut man sich eine Villa, die halt ein bisschen so dazu passt. Ihr müsst euch denken, ich komme eigentlich aus dem Nichts, kann man sagen, aus einer Mietabsteige, ja, wo wir nicht mal fließendes Wasser hatten, warmes. Ja. Also gebadet wurde einmal in der Woche in einer Plastikwanne, wo das Wasser auf dem Ofen aufgeheizt wurde und dann haben wir alle drinnen gebadet. Ich war meistens der Letzte und fünf waren wir. Also es war schon sehr schmutzig dann. und dann bekommst du Geld, du kannst damit nicht umgehen, weil du kein Fundament hast und dann machst du einfach alles, was das Geld so bietet, du kaufst dir Sachen, die du nicht brauchst und willst Leute beeindrucken, die dich eigentlich gar nicht mögen. Und das war bei mir auch so. Also ich habe mir dann diese Villa gebaut und ich bin kein guter Schwimmer, aber ich baute mir ein Hallenbad. Ich kann nicht Tennis spielen, trotzdem baute ich mir einen Tennisplatz, weil das braucht man. Einfach um andere zu beeindrucken. Ich dachte, ein Tennisplatz, dann kann ich ein bisschen im Businessbereich mit meinen Geschäftspartnern spielen und das ist wieder beeindruckend und dann bekomme ich wieder gute Promotions und natürlich Marketinggebühren und Geld. Und das war auch so, ja. Und ich lebte halt diesen ganzen Lifestyle, den man so oft im Fernsehen sieht, den lebte ich. Ich war mittlerweile dann so weit, wenn ich in einen Flieger eingestiegen bin, dass ich nicht mehr in der Holzklasse, so quasi normal fliegen wollte, sondern nur noch Business. Ja? Also ich bin ja jetzt ein Businessman und jetzt muss ich natürlich Businessklasse fliegen. Hatte ich keinen solchen Flug, bin ich mir schon wieder ganz klein vorgekommen. Also dieser Minderwert war eigentlich ein ständiger Begleiter in meinem Leben. Ja? Und trotz dieses ganzen Erfolgs und dieses Leben, was ich da geführt habe, nach außen hin, was alles so toll ausgesehen hat, dieser Bericht ist eben aus dem Jahr 2003 und da waren wir die erfolgreichste Disco-Kette in Österreich und wir sind hochgehoben worden. Die VIP-Karten für die VIP-Veranstaltungen in Österreich wie Formel 1 und alles, Beachvolleyball und was so gibt da in Kärnten, sind mir nachgeworfen worden. Ich habe so viele bekommen, wie ich wollte. Und ich war kein Bittsteller, sondern ich war oben angelangt, sage ich mal. Ja. Und trotzdem hat in dieser Zeit was in mir begonnen, was ich damals überhaupt nicht zuordnen konnte und nicht erklären konnte. Und ein Lied hat bei mir damals im Jahr 2001/2 war das so, was ausgelöst, das war von den Söhnen Mannheims vielleicht. Vielleicht hören sie nicht hin, vielleicht fehlt ihnen der Sinn, kommt da drinnen vor in diesem Text und es geht weiter so. Ich habe das immer vor mir hergetrillert und jetzt hat mir einfach eine Sehnsucht entwickelt, wo ist der Sinn des Lebens, was, das kann es nicht sein, eine Disco nach der anderen zu bauen. Dann ging ich das erste Mal aus einer Disco von mir raus und es waren meine Veranstaltungen, ich war einer der Erfinder dieser ganzen Saufaktionen, nackt duschen, eine Dusche in die Disco zu stellen, einen Swimmingpool reinzubauen, da haben die Leute drinnen gebadet und hatten Sex drinnen und alles und das war cool, das war unser Leben, ja. Und ich dachte wirklich, es ist cool. Und irgendwann ist aber da, hat sich was verändert in mir, da hat was begonnen, das zu überdenken. Wo ist der Sinn in dem Ganzen? Und dann gehe ich da raus aus der Disco und sehe die ganzen betrunkenen Alkoholleichen auf der Straße liegen und denke mir, das ist ein Bild des Grauens und das machst du. Puh. Das erste Mal in meinem Leben habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was ich eigentlich mache, was ich da tue. Und ab diesem Zeitpunkt hat was begonnen, sich in mir zu verändern. Ich konnte das einfach nicht mehr machen und ich verstand die Welt nicht mehr. Das habe ich doch immer gemacht, das war ja cool, das war ja lässig. Die Leute haben gesagt, wow, super, diese 50-Cent-Party. Und viele Studenten waren bei mir im Lokal, ich weiß noch in Wien, Tausende jeden Mittwoch sind angestanden, Schlangen bis zur U-Bahn. Also unglaublich, wie viele Menschen ich damit erreicht habe. Aber ich fand es auf einmal nicht mehr cool und ich wusste nicht warum. Es hat von innen was begonnen, sich zu verändern. Ich war hungrig, ich war suchend, ich wollte den Sinn des Lebens finden und so hat das begonnen, ganz, ganz weit hinten bei mir. Ja. Und dann ist im Jahr 2002 noch mein jüngerer Sohn auf die Welt gekommen, der Sam. Und wie ich heute weiß, war der Sam sicher einer der Punkte, was Gott gesetzt hat in mein Leben, der mir mein Leben damals gerettet hat, im Rückblick betrachtet. Er kam auf die Welt, da war ich moralisch, würde ich sagen, am untersten Punkt. Zu dieser Zeit, als er geboren wurde, wie bei meiner Frau die Wehen eingesetzt haben, bin ich noch mit einer anderen Frau im Hotelzimmer in Wien in einem Hotel gelegen und habe mich vergnügt. Dann ruft sie an, hey, es wäre dann soweit. Und ich habe mich schnell angezogen, bin dann hingefahren. Aber dort ist was passiert. Das erste Mal in meinem Leben hat es mich so richtig geflasht und hat es mir so richtig eine mitgegeben, dass mir bewusst wurde, was ich da überhaupt mache, was ich da lebe. Bisher war es mir nicht bewusst. Schon, dass es nicht richtig ist, aber alle haben das so gemacht. Und mein Umfeld war so, dass jeder gesagt hat, hey, ich bin cool, ich bin eh sowieso der coolste Typ überhaupt. Ja? Und alles, was ich getan habe, war ja noch cooler und noch besser. Und es war ja, mein Umfeld war ja so, dass die alles mir aufgelegt haben, was ich mir gewünscht habe, damit sie ein bisschen mitnaschen können. Und ab diesem Zeitpunkt hat eine Veränderung in mir begonnen, die ich noch nicht wusste, wo ich sie zuordnen soll. Und dann ist noch vieles passiert, viele schlimme Sachen noch, weil wir Menschen suchen ja irgendwie das zu begründen und irgendwie versuchen wir dann logische Schlussfolgerungen zu finden, die gab es aber da nicht. Ich verstand einfach nicht, dass sich in mir was verändert, ich will das nicht mehr machen, was ich früher machte und das ist dann ein Prozess, der beginnt. Und jetzt zurückblickend, wenn ich von heutiger Sicht das alles sehe, ist es einfach ein bisschen so die Geschichte, vielleicht das nächste Bild kurz einblenden, wo ich dann später drauf gekommen bin, nämlich die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und dazu kann ich euch jetzt erzählen, wie das war, wie Jesus in mein Leben gekommen ist. Aus heutiger Sicht betrachtet weiß ich, dass im Jahr 2002, wo ich noch Ehebruch begann, wo ich noch wirklich miese Sachen machte, er schon neben mir war. Er hat schon gezogen. Das will man nicht glauben, aber es ist so. Er hat mich eigentlich schon begleitet in den Tiefen, wo ich gelegen bin. Ja? In diesem ganzen Dreck, wo ich noch gebadet habe. Aber ich wusste schon, ich möchte eigentlich da raus. Aber ich kannte den Weg nicht daraus. Und es hat 7 Jahre lang gedauert, bis ich ihn eigentlich wirklich kennenlernte. 7 Jahre. Ja? Von 2002 bis 2009, wo sich er mir wirklich offenbarte und sich zeigte. Wie ich ihn wirklich verstand und kennenlernte. Und in dieser Zeit ist vieles, vieles passiert, aber vieles passierte auch nicht mehr. Ich wurde zum Beispiel eingeladen von Mädchen in diesen Jahren danach, die, wo vorher eine Einladung für mich ein Wahnsinn gewesen wäre, die mich anrief und sagen, hey Andi, magst du mit uns ein Wochenende verbringen? Ich habe eine sehr aufgeschlossene Freundin und es wäre ein tolles Wochenende mit dir und bla bla bla, was sie noch alles sagten. Und ich sagte dann Nein dazu. Und als ich dieses Nein aussprach und das Telefon auflegte, dachte ich mir, was bin ich für ein Idiot? Wieso sage ich da Nein? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Das kann nicht von mir gekommen sein. Also so fängt diese Veränderung an. Im Verstand, der rebelliert, der will noch das, was du immer gemacht hast, aber im Herzen war schon was anderes drinnen. Ja? Und das war schon stärker. Und jetzt kannte ich mich natürlich überhaupt nicht aus, was da in mir abgeht. Und es waren dann Jahre der Suche. Ich hatte gesucht in der Esoterik. Ich wollte einfach wissen, was ist mit mir los, warum verhalte ich mich so, wieso mache ich solche Dinge und habe Familienaufstellungen gemacht, bin zu Wahrsagern gegangen, Karten auflegen, Esoterik pur und natürlich auch Astrologie und alles. Viele dieser Dinge kam ich sehr schnell dann drauf, das ist es auch nicht. Einmal bin ich bei einer Frau gesessen, die hatte die Augen zu und sagte, ja Andreas, und jetzt warst du im Jahr 1700 Weinbauer in Frankreich, dann dachte ich mir, what, das stimmt irgendwie was nicht. Es war mir relativ schnell klar, das ist es nicht. Ja? Und, aber trotzdem, es drehte sich alles im Kreis. Zu dieser Zeit hatte ich noch meine Villa, baute in einer Nacht, habe ich angefangen, die ganzen Ecken abzuschlagen, weil ich wollte alles rund haben. Feng Shui war gerade in und ich dachte mir, jetzt muss alles rund werden und dann werde ich auch runder und keine Ahnung. Aber natürlich ist nichts runder geworden, sondern meine Familie dachte, jetzt dreht er komplett durch, weil es war ein Silvesterabend, wo ich diese Ecken abschlug und ließ dann alles rund machen. Also katastrophal. Aber in dieser Zeit passierte dann was. Im Jahr 2005 kam dann die Finanz ins Haus, Hausdurchsuchung, 100 Mann in ganz Österreich bei allen unseren Läden. Und bei meinen Ex-Partnern auch. Und ja, da begann was Wichtiges in meinem Leben. Nämlich, ich wusste, wenn ich jetzt nicht mein Leben anfange, wirklich zu verändern, dann sperren die mich ein. Und die Anklage waren damals 60 Millionen Euro Steuerhinterziehung. Und für das gehst du mal ganz bestimmt im Bau. Und ich habe sofort angefangen. Zuerst natürlich waren diese Gedanken da, warum ich und bla bla bla, aber das ging ganz schnell weg und ganz schnell wusste ich, ich muss mein Leben verändern. Und diese Veränderung ersparte mir wahrscheinlich auch, bin ich heute sicher, das Gefängnis. Und es waren 2 Haftbefehle gegen mich draußen und alle beide wurden abgelehnt in oberster Stelle. Keiner weiß eigentlich genau warum, aber ich weiß es heute. Ich war bereit, mich zu verändern und da war auch Gott im Spiel, da bin ich ganz sicher. Und dann ging ich diesen Weg die nächsten Jahre, bis im Jahr 2007 war das dann, wo ich nochmal zum letzten Mal Ehebruch begann und es war schrecklich. Es war eigentlich für mich das schrecklichste Erlebnis in meinem Leben. Es hat nichts mit dieser Frau zu tun, sondern für mich selbst. Ich machte nochmal etwas, wo ich vom Herzen eigentlich schon das nicht mehr machen wollte. Und trotzdem bin ich nochmal über dieses alte Muster, das ich mir angelegt habe, über diese vielen Jahrzehnte drüber gefallen. Und damals schwor ich mir, ich will das nie wieder erleben müssen. Ja? Es ist nämlich zur Sucht geworden. Und das verstehen viele Menschen nicht, die keine Süchte haben. Es wird, eine Eroberung wird zur Sucht. Es bestätigt ja deinen Selbstwert, du definierst dich über das und das ist eine wirkliche Suchtgefahr. Dann kommt natürlich das Sexuelle dazu, du wirst sexsüchtig. Und mit sexsüchtig meine ich, ich war richtig sexsüchtig, nämlich so, ich zog mir dauernd die Pornos rein, Selbstbefriedigung war täglich an der Tagesordnung. Ich sage das auch heute so, weil ich weiß, dass viele Menschen damit kämpfen und ich sage das nicht wegen dem, dass ich irgendjemand damit anklage, sondern ich weiß, dieses Problem ist da und die Pornoindustrie ist ja eine Industrie, die boomt auf der ganzen Welt und schaut keiner, komisch, und trotzdem boomt sie und ist ein Milliardengeschäft und es fesselt einen. Wie ist das bei mir passiert? Als kleiner Junge kam ich sehr schnell zu solchen Pornofilmen beim Nachbarn. Wir schauten das, ich verstand das Ganze noch gar nicht, aber es fesselte mich. Irgendwas hat mich gefesselt, was ich nicht wusste und wir schauten das jeden Tag, wenn die Eltern von dem nicht zu Hause waren. Und später dann, als ich älter wurde, wie ich Teenager wurde, wo ich merkte, hey, da kommen andere Gedanken dazu, kamen diese Bilder immer wieder rein. Und diese Bilder waren in meinen Kopf richtig eingebrannt und so wurde jede Frau zum Sexobjekt für mich. Ja? Also ich konnte eine Frau nicht normal anschauen, heute schon, ja? Damals nicht. Ist nur wichtig zu sagen, ja. Es war extrem und das begleitete mich auch nachher noch, als ich gläubig war, schon noch lange. Ja, es ist auch heute immer wieder eine Entscheidung, dazu komme ich aber später nochmal. Und das machen Dinge, die du einfach, wo sich Süchte festfressen und wo es einen gibt, der dich über das immer wieder drüber fallen lassen will. Und das war bei mir wirklich so, Selbstbefriedigung war wegen dem für mich schon wichtig später. Ich wusste, es ist ein Problem, ich wusste, es ist zur Sucht geworden und ich wusste aber nicht, wie komme ich davon weg, weil dadurch es nicht war in meinem Kopf, da waren so viele schmutzige Bilder drinnen, ist egal, mit jeder Frau, die ich sah oder redete, hatte ich sofort irgendwelche Fantasien aus diesen Pornos heraus. Ja? Und das hörte nicht auf, es machte mich schon verrückt. Und das hat aber auch Jahrzehnte gedauert, bis ich wusste, es ist ein Problem. Und ich wusste, ich brauche Hilfe, aber ich hatte keine Ahnung, woher. Und wie sich dann dieses alles so ergab, dass sich Dinge veränderten, dass ich dann auf Einladungen von Frauen nicht mehr sofort zuwilligte, wusste ich, da passiert irgendwas in mir, aber ich verstand noch nicht, von wo das herkommt. Und dann war das so, dass ich mal alle materiellen Güter verlor. Es ist wirklich alles weg gewesen, also komplett, absolut weg, meine ich. Also nicht nur ein bisschen, sondern es war gähnende Leere. Und in dieser Zeit, wo ich früher immer Angst hatte, dass wenn ich mal was verlieren würde oder wie ich vor den anderen dastehe, wenn ich jetzt ein Loser bin, kam der größte Frieden in mein Herzen, den ich überhaupt nicht kannte, von wo der überhaupt ist. Ja? Es war einfach ein Getragensein da, dass meine Frau, meine heutige Frau, damals waren wir dann schon verheiratet, nicht verstand, weil sie sagte, jetzt wirst du verrückt. Ich bin immer ruhiger geworden, das Geld wurde weniger, die materiellen Güter gingen weg und ich bin trotzdem ruhig geblieben. Und ich verstand mich selbst nicht, was da mit mir los ist. Und aus heutiger Sicht betrachtet, weiß ich es natürlich, da war Jesus schon mir sehr nahe, weil bis dorthin waren es noch 2 Jahre, bis ich ihn wirklich kennenlernte. Und dann passierte das auch ganz anders, wie wir uns das oft vorstellen. Ja? Es war, mittlerweile war die Villa weg, ich musste alles verkaufen, hatte eigentlich keine Geschäfte mehr und wusste überhaupt nicht, wie ich meine Familie durchbringen soll. Und trotzdem war dann was da, das mich wieder aufgefangen hat. Ich machte dann ein Lokal auf, das waren so Bar-Restaurants dann, in Linz ein kleines, mit dem letzten Geld, was ich noch zusammentragen konnte, mit meinen Verbindungen, die ich hatte, hatte ich dann noch die Industrie praktisch, die das finanziert haben. Und es ging aber ein anderer Weg los. Früher sperrte ich ein Lokal auf und es war voll und der Erfolg war sofort da. Da sperrte ich auf und es war nicht voll und der Erfolg war nicht gleich da. Es begann ein Weg, daran zu glauben, was du tust. Ja? Und es war einfach anders aufgebaut. Es war nicht mehr ich als Person, der sich wichtig machte, sich nach vorne stellte, sondern ich hatte die Sache nach vorne gestellt, hatte in jemand anderen eingesetzt und ich zog mich eigentlich immer mehr zurück. Und auf einmal wurde das von einem Tag auf den anderen, mit Glaube, sage ich mal, nach 3 Monaten auch wieder ein sehr erfolgreiches, kleineres Lokal, von dem ich dann leben konnte. Aber da war für mich schon klar, ich muss raus aus meiner Villa. Also es war schon zum Verkauf gegeben und es war auch schon ein Käufer da. Ich hatte noch 2 Monate Zeit. Und dann stand in dieser Zeit, und das ist vielleicht das nächste Bild, was bereit für mich, dass ich im Internet sah. Ich kannte es natürlich nur so, wie der linke Teil ausschaute, das heißt das alte, es war, und da könnt ihr jetzt ein bisschen, es sind ja viele Gläubige herinnen, ein bisschen den Faden von Gott in dieser Geschichte sehen. Dieser Bauernhof war von Esoterikern betrieben, der war gekauft und die wollten dort eine Community gründen, was ich alles später erfuhr. Die Nachbarn dort waren gläubig und beteten dafür, dass das nicht kommt. Und dann kam ich. Und ich hatte entschieden, da bin ich an der Kreuzung vorne gestanden, weil eigentlich, ich habe nicht gewusst, wie ich das finanzieren soll. Ich hatte kein Geld mehr und ich dachte mir, Banken geben mir jetzt sicher keinen Kredit mit den Finanzstrafverfahren und alles, das wird nicht möglich sein. Und dann stand ich so an der Kurve, schaute zu dem Haus hin und dachte mir, nein, das geht nicht, das kann ich nicht machen, das schaffe ich nicht. Ja? Und trotzdem habe ich es dann gemacht. Und ich habe einen Kredit bekommen von der Bank, was eigentlich unmöglich war. Und wir kauften diesen Bauernhof und bauten ihn dann um. Und es war ein Auffangprojekt auch gleichzeitig für meine Familie, weil die sind raus aus der Villa, die sind ja da reingeboren, meine Kinder. Die kannten ja das andere nicht, so wie ich, wo ich hergekommen bin. Die sind in Schlösslern aufgewachsen so quasi. Und auf einmal kommt der Vater mit den fast zerfallenen Bauernhof, der in Rohbau dastand und dann auf einer Seite zerfallen, das andere war ein neuer Rohbau, aber noch alles offen, die Mäuse spazierten ein und aus. Dann richtete ich dort nur schnell 90 Quadratmeter her und dass wir wohnen können und dann haben wir unsere Betten alle in einen Raum hingestellt. Früher hatte jeder sein großes Zimmer alleine und dort begannen dann Gespräche, so als Familie beim Einschlafen und es war einer der schönsten Zeiten in meinem Leben, muss ich sagen, die ich dann erlebte auch mit meinen Kindern. Und genau da war es, dass ich da am Land draußen immer bei einem Gärtner vorbeifuhr, wo ich immer diesen Eindruck hatte, ich soll zu diesem Gärtner hinfahren. Ich hatte schon mit anderen gesprochen, die ich von früher kannte, wiederum ein bisschen beeindrucken, hey, ihr könnt jetzt einen Auftrag von mir haben. Aber der Drang war, ich soll diesen Gärtner fragen. Und dieser Gärtner, irgendwann bin ich dann hingefahren und sagte, hey, kannst mal vorbeischauen, ich möchte dir was zeigen, wir möchten das umbauen. Weil der Plan war immer, das umzubauen und wieder zu verkaufen, was mittlerweile auch passiert ist. Und dann kommt der Gärtner beim ersten Termin, was wir ausgemacht haben, gar nicht. Er hat mich einfach nicht aufgesucht, den Disco-König. Schreit, pfeift, aber er ist nicht gekommen. War ich nicht gewohnt natürlich. Früher hätte ich gesagt, den rufe ich kein zweites Mal mehr ein, die Chance ist weg. Aber wieder dieser Drang da, ich soll da hinfahren, ihn nochmal fragen. Habe ihn nochmal gefragt. Dann ist er gekommen zum Termin und ich erzähle ihm so von meinem Leben und wie es halt so abgeht da bei mir und dass ich nach dem Sinn des Lebens suche und erzähle ihm alle möglichen Geschichten und er ist so dagestanden immer, so sich ein bisschen gekrault in seinem Bart und ich dachte mir, so insgeheim, der raucht sich ein bisschen Gras, weil der schaut so chillig aus und so. Und auf jeden Fall, es war nicht so. Er sagte dann, ja, ich, mit ganz einfachen Worten, ich lese in der Bibel und ich lebe mein Leben mit Jesus und bumm. Ich hörte eigentlich das mit Jesus in diesem Moment gar nicht so stark, sondern ich habe im Jahr 2005 bis zum Jahr 2005 kein einziges Buch gelesen. Dann habe ich, glaube ich, 100 Bücher gelesen. Viele spirituelle und esoterische Bücher halt, aber nirgends fand ich so wirklich das, was mich fesselte. Und dann sagt er das Wort Bibel und es machte in mir einen Flash. Es war wie wenn der Blitz einschlägt und ich wusste, da drinnen finde ich die Wahrheit. Ich brauchte keinen Menschen, der mir mehr erklärt dazu, zu diesem Zeitpunkt, sondern ich wusste, da finde ich die Wahrheit. Dann ist mir sofort eingefallen, 20 Jahre vorher hat mir ein Oberleutnant beim Bundesheer eine Bibel geschenkt, der mir schon von Jesus erzählt hat. Gott wollte mich behüten. Er wollte mich nicht dem Leben da draußen ausliefern, aber ich habe eine andere Entscheidung getroffen. Ich wollte da raus, ich wollte dieses Leben auskosten und das habe ich auch gemacht. Aber 20 Jahre später ist das sofort da gewesen, hey, der Oberleutnant hat mir doch diese Bibel geschenkt, die suche ich in meinen Umzugskarton, weggeworfen habe ich sie nicht, gelesen habe ich sie aber auch nicht. Und dann fing ich an, ganz vorne im Alten Testament zum Lesen. Wupp, das hat genau eine halbe Stunde gedauert, dann habe ich es wieder weggeworfen, denke mir, was ist das für das, wupp, da kenne ich mich ja überhaupt nicht aus, was steht da drinnen und das, mit denen habe ich überhaupt nicht umgehen können. Aber, und jetzt sehen wir wieder, wie Gott Fäden durch ein Leben zieht, die Nachbarn dort waren gläubig, die hatten einen Hauskreis, eine Bibelrunde und der Gärtner, der mir das erzählt hat, ging zu dieser Zeit nicht mal in die Bibelrunde, weil sie sich gerade nicht so gut verstanden haben, was ich alles später erfuhr. Was ich euch damit sagen möchte, es war so im christlichen Bereich wahrscheinlich damals ein Abtrünniger, der hat uns verlassen, den nützte Gott. Versteht ihr? Den nützte Gott, um mir was zu zeigen. Und er war kein wortgewandter Mensch, ja, aber genau den benutzt er. Und das hat eingeschlagen bei mir wie der Blitz. Was sagt uns das? Unsere schönen Worte nützen gar nichts. Wir sollen einfach normal erzählen, weil machen kann alles sowieso nur Gott. Sein Geist wird überführen. Da blendet sich mal aller Stolz aus, der sonst uns oft so pusht oder nach vorne trägt. Ich habe dieses Leben im Stolz und im Größenwahn gelebt. Ich erkenne relativ schnell, auch im christlichen Bereich, wo das vielleicht, die das nicht kennen, die, glaube ich, aufgewachsen sind, wo das sich versteckt, das ist oft so. Ja? Selbstgerechtigkeit, wissen wir, ist ja ein ganz großes Schlagwort bei uns im christlichen Bereich. Und ich lernte das alles dann kennen. Ich ging in diesen Hauskreis hin und am ersten Abend, als ich da dort saß, ich hatte ja keine Ahnung, was mich erwartet und was das überhaupt ist. Und die fingen da an zu beten. Erstmal war ich ein Exot da draußen, mitten am Land, unter lauter Landwirten. Und dann komme ich da daher und sitze da drinnen, die haben die Augen zu, die Hände oben und beten. Und ich denke mir, wo bin ich da gelandet? Eine Katastrophe. Ich will weg. Schweißausbrüche hatte ich, ich wollte einfach nur weg. Und dann ging ich aber jeden Mittwoch hin, die nächsten Jahre. Und ich muss sagen, für mich heute im Rückblick betrachtet, die wichtigste Zeit in meinem Glaubensleben. Ja? Ich lernte die Leute dann kennen, lernte aber auch kennen, dass es auch in der Geschichte des verlorenen Sohns, wo ich relativ schnell dann draufgekommen bin, wo ich die Empfehlung bekam, den zu lesen, der fesselte mich so richtig und ich sah eigentlich mein Leben, ja? Der einfach raus wollte, wo Gott, der war ja sein Sohn, ja? Und ich hatte damals die Möglichkeit beim Oberleutnant auch, praktisch eine andere Entscheidung zu treffen. Dort schon mich für Jesus zu entscheiden. Aber es war noch nicht so weit. Ich brauchte noch 20 Jahre. 20 Jahre. Und dort habe ich einfach dann gemerkt, in dieser Geschichte des verlorenen Sohn, wo ich mich eigentlich gespiegelt sah, wie Gottes Liebe aussieht. Nämlich dieser hat ja auch gesagt, gib mir mein Erbe und ich will raus in die Welt und ich will einfach die Welt kennenlernen und haut da drauf und hat alles versoffen und verhurt, wie wir wissen. Dann stand er irgendwann hungerleidend beim Schweinehüten, das für die Juden damals ja das Schlimmste war, stand er dort und dann erinnerte er sich eigentlich, wie gut es ihm zu Hause gegangen ist und er kann jetzt aber nicht zurückgehen, weil er hat eigentlich gesündigt und er hat seinen Vater enttäuscht und er kann nicht nach Hause gehen. So ein Gottesbild hatte er. Und ich hatte auch dieses Gottesbild, weil ich ja Gott überhaupt nicht kannte. Und was war aber dann? Ich bin raus aus der Villa, wurde aufgefangen, vielleicht blendet man den Bauernhof nochmal ein, und wurde aufgefangen. Und es waren nicht viele sehr begeistert, dass dieser Disco-König, dieser arrogante Arsch so quasi, jetzt auf einmal so aufgefangen wird. Und es war dann einfach so, dass ich den auch umbauen konnte und herrichten konnte und wir wohnten dann die nächsten Jahre wirklich toll dort am Land draußen und es war echt ein Aufgefangensein. Ich fand zu Gott und ich war aufgefangen. Nicht von meiner Kraft heraus, sondern es war einfach wirklich ein aufgelegtes Ding für mich. Ja? Und das war beim verlorenen Sohn auch so. Der Vater umarmte ihn, steckte ihm den Ring an, das heißt die volle Sohnschaft und sagte, schlachte den Kalb und wir feiern ein Fest, weil er ist wieder nach Hause gekommen. Und der andere Sohn, der zu Hause geblieben ist, war natürlich darüber nicht begeistert. Und das erlebte ich dann auch, ist klar. Jetzt kommt ein so ein Typ, der nur Sünde begangen hat und wir sind so brav und machen immer alles richtig. Und jetzt kommt er und der wird gesegnet und wohnt in einem tollen Haus. Natürlich waren dann viele Glaubensgeschwister eifersüchtig, neidisch. Kennt ihr das nicht, oder? Und das kommt in einen hoch. Und viele Jahre später, das hat mich sehr gestört, das hat mich auch, wie würde ich sagen, in meinem Glaubensleben am Anfang sehr geprägt und hat mich sehr enttäuscht. Aber einige Jahre später sah ich eigentlich die andere Geschichte, wie Gott sie sieht. Gott hat ihn genauso lieb, als wie den Rebell, der ausgebrochen ist. Weil er sagt zu ihm, schau, mein Sohn, du hast ja alles gehabt. Du konntest alles machen, du warst ja immer zu Hause, das ist immer gut gegangen. Mein ist dein, so quasi, sagt er. Ja? Und diese Liebe, die habe ich dann erfahren in den nächsten Jahren. Diese Gnade, was wir mit Jesus Christus haben und wie er Leben verändert, das durfte ich dann erfahren. Ich habe mich für ihn entschieden und da brauchte ich keine großen Worte. Es waren immer ein paar Wegbegleiter, die mir die richtigen Sachen zur richtigen Zeit gaben. Ja? Und ich war eigentlich nur derjenige, der das dann auch konsumierte und ich las viel in der Bibel in den nächsten Jahren und ich verstand eigentlich sehr schnell die Gnade Gottes. Ich verstand sehr schnell, dass Jesus für uns Sünder gestorben ist. Ich verstand sehr schnell, dass die absolute Vergebung da ist. Ich verstand auch sehr schnell, dass mir sehr, sehr viel vergeben wurde. Und ich verstand auch sehr schnell, dass ich nie vergessen soll, von wo ich hergekommen bin. Nämlich der Welt draußen, wie es denen geht. Und als ich mich dann entschied, und das war auch in einer kleinen Gemeinde am Land draußen, wo ich mich hingestellt habe und vor den Leuten sagte, unter schwersten Tränen, sage ich, da sind die Tränen geflossen, in Kübeln, sage ich mal, wo ich mich hinstellte, meine Familie war auch da und sagte ihnen, ich bitte euch, vertraut mir, so wie ihr mir früher vertraut habt, als ich noch jeden Scheiß lebte, vertraut mir jetzt auch, es ist der richtige Weg, das sagte ich da draußen. Und warum ich mich für Jesus entschieden habe, weil ich einfach überzeugt war von dem, was ich spürte, was ich fühlte und was sich in mir schon verändert hatte. Und dann kam eine Frau zu mir, das war dann meine Taufe anschließend, und sagte mir, hey, vor 5 Jahren hat eine junge Dame immer für dich gebetet, bei uns in der Gebetsgruppe, dass du zu Jesus finden möchtest. Was ich euch damit sagen will, jetzt habt ihr den Oberleutnant, jetzt habt ihr die Frau, die für mich gebetet hat, und jetzt bin ich dann da oben gestanden und habe mich für Jesus entschieden. Und es hat einfach eine wirkliche 180-Grad-Wendung in meinem Leben begonnen. Auf einmal konnte ich verstehen, was richtig und falsch ist. Das heißt nicht, dass es mir immer gelungen ist, das Richtige zu tun. Aber ich kannte zumindest mal den Unterschied. Früher dachte ich, das Leben, das ich lebte, ist ja sowieso das richtige Leben. Und dann, durch die Bibel und durch das, was die Gebrauchsanweisung für uns Christen ist, konnte ich einfach diesen Unterschied erkennen. Und dann hatte ich die Entscheidung. Und immer wieder kam ein Film bei mir vorbei mit Versuchungen, wo ich einfach merkte, boah, zum Beispiel ein schöner Sommertag, die Frauen spazieren leicht begleitet durch die Gegend, die eine hat vielleicht keinen BH an und natürlich sieht ein Mann das. Ich weiß, ihr seht das nicht, nur ich. Und das Problem, was dann war, war immer eine Entscheidung. Ich hatte das Bild da, was ich früher gemacht hätte und ich wusste aber, das will ich nicht mehr. Und dann wusste ich, an wen ich mich wenden soll. Ich sagte immer, Jesus, jetzt brauche ich dich. Und das ist die Entscheidung. Und ich sage euch, das bewirkt Wunder. Wenn du ihn da in die Situation mit hinnimmst, nicht verstecken, es bringt nichts, im Dunkeln zu munkeln, das gibt der Sünde nur Kraft. Ja? Aber das habe ich begonnen so zu leben und ich muss euch sagen, ich bin dann kein einziges Mal mehr irgendwo gefallen, was das betrifft, überhaupt nicht. Heute bin ich so offen, wenn zum Beispiel ich gerade vor kurzem, vor einem Jahr, ein neues Lokal aufgemacht habe und dann kommen die Kellnerinnen, die ein bisschen versuchen, mit ihren Chef ein bisschen zu flirten und ich bewundere dich so. Und natürlich gefällt das einem Mann öfters und wenn du das schon länger nicht gehört hast, noch besser. Und ich kenne heute aber die Wahrheit dahinter. Ich weiß, mit denen umzugehen. Und dann sage ich zu meiner Frau, hey, ich habe wieder einen Verehrer oder eine Verehrerin und ich habe auch Verehrer gehabt schon, ja, aber kommt auch vor in der Gastronomie. Und dann war es so bei mir, dass ich gleich meine Frau mal mit rein verpacke, ihr das erzähle und so kommt das einfach, dass Jesus wirken kann. Wenn du ehrlich bist mit der Situation, dich nicht selbst anlügst, dann kannst du da eigentlich, dich streift es vielleicht, aber du wirst nicht mehr komplett fallen. Und das ist einfach, wie ich heute mein Leben im Glauben lebe. Ich gehe ehrlich mit meinen Situationen um. Ich stelle mich nicht hin und glaube, dass ich schon über alles drüber bin. Überhaupt nicht. Aber ich bin ehrlich mit Gott. Und ich weiß, dass er in mir größer ist als das, was in meinem Verstand oft abläuft. Und diese Liebe habe ich einfach begriffen. Und für das bin ich einfach dankbar. Für das ist das, was ich immer wieder erzählen kann. Es sind dann viele Dinge passiert in der nächsten Zeit, wo ich ein Wunder, sage ich, nach den anderen erlebt habe. Weil nach meiner Taufe, 3 Monate circa hat es gedauert, fragten sich meine Freunde, was ist mit dem jetzt überhaupt los? Und ich versuchte am Anfang natürlich, wie wir alle sind, wem zu bekehren. Und ich wollte natürlich haben, dass mein Freundeskreis auch gleich gläubig wird. Hat nicht funktioniert, aber sie merkten nach Monaten, hey, da hat sich wirklich was verändert. Die sind mit mir in die Esoterik schon mitgegangen und dort waren sie dabei und jetzt haben sie gesagt, jetzt kommt er mit den Jesus, jetzt ist er komplett vorbei mit ihm. Aber ich nahm mich zurück und was dann passierte, waren einfach Wunder. Nämlich durch das, was sie sahen, was sich bei mir veränderte, haben sie auch zu Gott gefunden. Und sie sind dann mitgegangen und dann ist einer nach dem anderen, hat sich bekehrt. Das ist das nächste Wunder gewesen. Meine Familie... Ich will es nochmal erwähnen, wenn ich versucht habe, bin ich gescheitert. Aber wenn ich ruhig geblieben bin und ließ Gott arbeiten, hat es funktioniert. Und es ist einfach dann so gewesen, dass auch meine Familie sich bekehrt hat, dass meine Frau einfach dann mir sagte, hey, weißt du, ich habe eigentlich immer schon an Gott geglaubt, weil ich habe immer gebetet, bitte lieber Gott, gib mir meinen Andi wieder zurück. Und ja, gut, das brauche ich ein bisschen. Ja, das berührt mich sehr, weil ich einfach denke, was Gott macht, das ist einfach, er kann dich aus so einem Leben rausziehen. Aber es muss auch nicht sein, dass man in so ein Leben abrutscht, das muss ich auch dazu sagen. Bei mir war es halt so. Und dann einen Vortrag, wo nochmal so dieser Faden von Gott zum Sehen ist, wo ich schon gläubig war, das war bei uns im Burgenland in Österreich. Und da kam ein Mann nach dem Vortrag zu mir und sagte, hey, wer war dieser Oberleutnant beim Bundesheer, der dir die Bibel geschenkt hat? Und ich sagte ihm den Namen und er stand vor mir mit Tränen in den Augen, er war so 60 Jahre alt, wie ein kleines Kind, einen Grinser auf einmal im Gesicht, er hat so viel Freude ausgestrahlt und sagte, das war der, den ich bei der MILAG, das ist die Ausbildung für Offiziere in Österreich, die Bibel geschenkt habe. Das heißt, er hat dort was bekommen von Gott, was an diesem Tag für ihn ganz, ganz wichtig war, weil er sagte zu mir, ich wollte heute hier nicht hergehen. Ich habe irgendwie, bin ich momentan total down und ich habe in meinem Glaubensleben gerade irgendwie Zweifel. Ich habe viele Sachen immer erzählt und irgendwie habe ich nie was zurückbekommen oder gemerkt, dass da irgendwie eine Saat aufgegangen ist. Und dann komme ich heute hierher. Und dann erzählst du die Geschichte und dann sagst du den Namen von meinem Schüler, den ich die Bibel gegeben habe. Der war so begeistert, was ich damit sagen will, es ist nie was umsonst. Das war viele, viele Jahre, eigentlich 25 Jahre später, als der davon erfuhr. Der ist durch die Gegend gerannt wie ein kleines Kind voller Freude, weil ihm Gott das schenken wollte an diesem Tag. Hey, es war nicht umsonst. Es war nicht umsonst, dass du das erzählt hast. Es war nicht umsonst, dass du von Jesus erzählt hast. Und das ist das, was so wichtig ist. Es ist nichts umsonst, wenn ihr für jemanden betet. Wie einfach das war, dass ich später auch, wo eine Saat bei mir gesät wurde von meiner Urgroßmutter. Nämlich, ich erinnerte mich bei einem Vortrag, da war ich in einer katholischen Kirche und erzählte einfach von meiner Geschichte. Und dann erinnerte mich dann, dass meine Oma immer gebetet hat, Jesu Kindlein, komm zu mir, mach ein frommes Kind aus mir. Mein Herz ist klein, darf niemand hinein, als du mein liebes Jesulein. Das war schon eine Saat, die damals gesät wurde. Und das zieht sich durch mein ganzes Leben eigentlich durch. Es war dann kein Zufall mehr. Er hat mich zu sich gezogen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich bereit war, ihn überhaupt anzunehmen. Diese Liebe, die alles erträgt, die Böses nicht zurechnet, die immer bereit ist zu verzeihen und zu vergeben, die habe ich erlebt mit Gott. Und die sollten wir untereinander versuchen zu leben. Ich weiß, es ist schwierig, weil sonst wären wir ja eher schon im Himmel, glaube ich. Aber es ist immer eine Entscheidung. Und wenn ich jetzt so im christlichen Bereich oft unterwegs bin, bekomme ich ja viel mit. Und dann diese ganzen Eifersüchteleien und dies in den ganzen christlichen Bereich und die theologischen Meinungen, wie die auseinandergehen, derweil geht es ja nur um eines. Wisst ihr, was ich weiß? Ich weiß, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Ich weiß, was das bedeutet. Und nur das weiß ich. Theologische Sachen, Bibelauslegungen, buh, da können wir diskutieren, da sitzen wir wahrscheinlich noch die nächsten 300 Jahre hier, weil es so viele Meinungen gibt für eine Stelle oft. Aber der Punkt ist, dass die Bibel ein lebendiges Wort ist und er spricht zu dir über die Bibel. Und das habe ich alles erlebt. Ich habe so viele Zusagen von ihm bekommen, so viele Sachen, wo ich einfach denke, ein ganz aktuelles Beispiel gestern, mein linker Fuß war so geschwollen, dass ich dachte, meine Frau sagte zu mir in der Nacht so um 11 Uhr gestern, 23 Uhr, ich konnte nicht mehr gehen und nicht mehr draufsteigen. Gott hat mir ein Bild gegeben, dass ich um 6 Uhr in der Früh gehen kann. Ja? Ich glaubte dieses Bild. Mein Verstand spielte verrückt, weil, boah, wie soll ich das, ich komme ja gar nicht hin, ich kann nicht mal meinen Fuß abbiegen und, und. Aber dieses Bild habe ich mir festgehalten. Das ist Glaube. Er hat mir ein Bild gegeben und ich bin um 6 Uhr in der Früh heute gegangen. Und ich hatte hierher fliegen können und ich kann heute hier stehen und ich kann meinen Fuß nicht ganz abbiegen, aber es funktioniert. Und das ist einfach das, was ich dann in meinem Alltag auch lebe. Wenn ich heute mit meinen Mitarbeitern rede und ich habe auch heute 100 Mitarbeiter in der Gastronomie und das ist kein leichtes Pflaster. Es ist schwierig in der Gastronomie zu arbeiten. Da lernst du zu dienen, da lernst du dich unterzuordnen, weil der Gast will nur, ja, und es passt nie immer alles, sondern er fordert und fordert und fordert. Und das ist einfach das, was eine, wie sage ich, sage oft zu Christen, hey, kommt mal eine Woche zu mir in der Gastro, dann schauen wir, wie es euch dann geht mit der Liebe, mit der Nächstenliebe, ja, wo wir dann stehen. Weil das ist nämlich dann ein anderer Label, ja, wenn du keinen Lob und keine Anerkennung kriegst, wenn du nicht da drinnen bist im geschützten Bereich, so wenn viele Gläubige zusammen sind, das ist ein Teil, was wir leben sollen und dürfen und das ist gut so. Aber wir sollen nicht vergessen, was eigentlich das bedeutet, Jesu nachzufolgen. Nämlich von ihm zu erzählen und dass die da draußen, die Jesus nicht kennen, unbedingt ihn kennenlernen sollen. Er verändert Leben und er ist das einzige Ticket für die Ewigkeit. Es gibt kein anderes. Er, der Sohn Gottes, der für uns am Kreuz gestorben ist, ist das Ticket in den Himmel. Und das ist mir bewusst geworden. Und für das kann ich nur sagen, bin ich sowas von dankbar, weil es einen Ewigkeitswert hat. Denn einen einzigen Ewigkeitswert, weil das andere, was ich alles gelebt habe, was ihr gesehen habt, tolle Autos, Frauen, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, Anerkennung, Schulterklopfer, alles, was ich da gelebt habe, hat mich nicht erfüllt. Aber das hat mir wirklich einen Halt gegeben im Leben. Nämlich zu ihm zu gehen und zu wissen, er ist immer für mich da. Und egal wie dunkel oft vielleicht eure Gedanken sind, eure Handlungen auch ausfallen, ja, wenn ihr jetzt auch gläubig seid und ihr Sünde begeht und alle hier herinnen, inklusive mir, begehen noch täglich Sünde. Nein, ich nicht, gell? Nein. Also täglich will ich sagen, weil oft beim ersten Augenaufschlag der erste Gedanke hält schon nicht mit den 10 Geboten mit, weil es gar nicht geht, ja? Weil wir urteilen so sehr und so schnell, dass die Hälfte auch genug wäre. Und ich nehme mich da voll mit rein. Das Einzige, was ich entscheiden kann, ist, ich möchte nicht mehr so sein. Und bitte verändere du mich, weil er kann mich verändern. Seine Gnade kann mir alles bewirken. Und das merke ich. So verändert sich mein Leben, so verändert sich mein Verhalten und so verändert sich auch der um dich ist, ob es bei mir bei den Mitarbeitern ist, wie gehe ich mit Problemsituationen um? Wenn einer zum vierten Mal in Krankenstand geht und nützt die Sache aus und lässt dich hängen und du hast dann wirklich ein Problem in der Firma, dann frage ich dich, wie geht's dir damit? Ja, mein Lieber, bist du eh so ein Braver? Ja, na macht nichts, schlaf dich noch aus die nächsten 3 Wochen, kein Problem, kostet der Firma eh kein Geld und für das springe ich heute wieder ein zum vierten Mal für dich, auch kein Problem. Das geht nicht lange gut, das schaffst du nicht. Aber Gott lässt solche Situationen zu, um zu wachsen, um zu lernen, um dem ein bisschen näher zu kommen, wie er nämlich mit uns umgeht. Nämlich mit dieser Liebe, wie ich vorher schon gesagt habe, wie sie in 1. Korinther 13 beschrieben ist, ja, die alles erträgt, die Böses nicht zurechnet. Und das ist einfach wirklich ein Stück dann vom Himmel. So können wir unser Umfeld ein bisschen verändern, so können wir uns verändern und automatisch werden dann Leute diesen Jesus wollen. Nicht der Jesus, der mit dir fingerzeigend ist, weil du jetzt in Sünde gefallen bist, sondern der Jesus, der sagt, hey, komm her zu mir. Geht's dir nicht gut? Du liegst am Boden, ihr seid mühselig und beladen, ich will euch erquicken. Komm zu mir, ich will euch Ruhe schenken, sagt er. Und das ist einfach den Jesus, den ich kennengelernt habe. Und ich wünsche euch wirklich von ganzem Herzen, wer ihn noch nicht kennt, dass ihn auch kennenlernen will. Und das geht ganz, ganz einfach. Es ist mit einfachen Worten. Ich brauche kein großer Theologe sein, ich brauche keine Bibelverse auswendig können, sondern ich brauche eigentlich nur sagen, hey, Jesus, wenn da was dran ist, was dieser Andreas Schutti da jetzt ein bisschen erzählt hat, wenn es dich wirklich gibt, dann komm doch in mein Leben. Zeig dich mir. Zeig mir, wer du bist. Ist da wirklich was dran? Ich möchte dich kennenlernen. Und du wirst sehen, es wird nicht spurlos an dir vorbeigehen. Und das kannst du immer wieder machen. Es ist immer eine Entscheidung. Wie wir den freien Willen haben, wenn ich so draußen in der Welt herumgondle, mache ich den zweiten und dritten Blick auch noch oder entscheide ich mich nach dem ersten Blick, Jesus, ich brauche dich, hilf mir, dass ich diesen Blick nicht mehr mache, dann ist er da. Da kannst du dich verlassen. Und es neutralisiert alles. Und so kommen wir von Süchten und Bindungen los. Und das habe ich jetzt am Schluss noch, als ich mich für Jesus damals entschied, fragten mich meine Freunde dann, und wie geht's dir mit den Pornos und mit der Selbstbefriedigung, weil wir redeten ja unter uns Jungs ganz normal drüber, weil es war ja normal. Ja. Und ich war 3 Monate lang, war ich getauft, und 3 Monate lang tat ich das nicht mehr, was ich vorher jeden Tag machte, wie Essen, Trinken und WC gehen, ja, und ich merkte es nicht mal. Leute, das ist Gnade. Das heißt, ich merkte es nicht mal, weil ich kein Verlangen mehr danach hatte. Das ist seine Kraft, die da wirkt, ja. Und später, andere Dinge sind bei mir sehr wohl noch immer wieder reingekommen, mit denen kämpfe ich. Und dann hat mir eine Bibelstelle, wo Paulus sagt im 2. Korintherbrief, Herr, der Stachel der Sünde, der quält mich, was ist da los? Kannst du mir das nicht nehmen, so quasi? Und Gott sagt, meine Gnade genügt, weil in den Schwachen bin ich stark. Und Paulus hat dann den Schluss daraus gezogen, hey, das ist vielleicht noch da, damit ich nicht überheblich werde. Weil wie würden wir sein, wenn wir überall drüber stehen, schon überall frei sind, ja? Dann würden wir die selbstgerechtesten Arschlöcher sein, die es überhaupt gibt, weil wir das gar nicht leben können, weil wir Menschen dazu nicht fähig sind, weil wir würden dann fingerzeigend auf den anderen, der noch in einer Schwäche hängt, immer urteilsmäßig da drüber fahren würden. Und das geht nicht. So kann es nicht funktionieren. Und ich habe Jesus nie so erlebt. Braucht nur die Geschichten beim Brunnen mit der Frau und so euch ansehen, wo die Sünderin da war und oder wo sie sich steinigen wollten. Und wie hat Jesus da reagiert? Ganz anders, als wir Menschen reagieren würden. Beim verlorenen Sohn war es auch ganz genau so, dass der Vater ihn nicht verurteilt hat. Der verlorene Sohn wusste sowieso, dass er alles falsch gemacht hat. Es brauchte ihm keiner mehr zu sagen. Die Überführung war schon automatisch da. Aber der Vater hat ihn mit Barmherzigkeit und Liebe empfangen. Und das ist einfach das, was ich auch erlebt habe. Danke fürs Zuhören und es hat mich gefreut, hier zu sein. Vielleicht ganz am Schluss das letzte Bild, wie ich heute Lokale baue. Ich bin nach wie vor noch in der Gastronomie tätig. Ich wurde auch viel gefragt. Ich bin mit meiner Frau nach wie vor verheiratet, dass das nächste Wunder ist. Und ein Lokal sieht heute bei mir so aus. Das ist ein Aquarium, oben hängt das Jesus, das Kreuz. Und dann sind lauter so Sprüche in Neon drinnen. Früher habe ich halt geschrieben Sex und was weiß ich alles. Heute schreibe ich Jesus saved, God is for us und lauter solche Dinge. Dieses T-Shirt tragen meine Kellner. Das ist die Dienstkleidung bei uns. Und bei uns arbeiten auch viele Moslems und alle Kulturen. Und die tragen auch dieses T-Shirt. Ja? Und ich glaube einfach daran, weil das ist ein Bild, das mir Gott gegeben hat, wie ein Betrunkener an der Bar lehnt und Alkohol und Zigaretten und alles da und dann schaut er auf das Kreuz und was ist denn das so quasi und dann kommt man ins Gespräch und so hat es sich ergeben, dass dann einfach der Heilige Geist wirken konnte. Und an das glaube ich. Vielleicht sollen wir uns öfters einfach nur zurücknehmen und ihm mehr vertrauen und dann funktioniert es viel, viel besser. Dankeschön und einen schönen Abend noch. Applaus